Fragen von meiner Seite. Lieber Chor, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne heute irgendwie vorne Platz nehmen, falls ihr meinen Rücken nicht so mögt. Ich werde wieder von der Bühne aus reden, aber könnt gerne sitzen bleiben, also ist ganz euch überlassen. Doch so viele. Ja. Ich würde gerne zu Anfang beten. Ich würde bitten einmal, dass die Gemeinde nochmal dazu aufsteht. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Es ist einfach nicht von ungefähr, dass wir uns einfach heute hier einfach treffen, dass wir uns hier versammeln, Herr. Es geht um dich, es geht um dein Wort, Herr. Es geht darum, dass wir dich mehr kennenlernen, dass wir mehr verstehen von dem, wer du bist, wie du bist, Herr, und was das für uns bedeutet. Ich bete darum, Herr, dass du einfach diese Predigt gebrauchst, Herr. Rede zu unseren Herzen durch deinen Geist. Überführe uns, so, Herr, zur Verherrlichung deines Namens. Amen. Am 11. März 2011 hat sich in Japan ein sehr schweres Unglück ereignet. Dem einen oder anderen wird dieses Datum vielleicht etwas sagen. Um genauer zu sagen ist es, dass es aufgrund eines Erdbebens zur Kernschmelze in dem dortigen Atomkraftwerk in Fukushima kam. Am 11. März 2011. Die gesamte Umgebung, die Menschen, die dort zu der Zeit lebten, haben diese Folgen bis heute noch zu spüren. Und werden sie auch noch viele, viele Jahre zu spüren haben. Die Menschen, die dort heute irgendwie arbeiten müssen, also Aufräumarbeiten und sowas, die werden nicht einfach so mehr in diese Region gehen. Sie werden einen gewissen Schutzanzug anhaben, weil sie einfach um die Gefahr wissen. Sie wissen, was diese Strahlung für eine Macht hat, was das für eine Auswirkung auf sie hätte, wenn sie nicht diesen Schutzanzug anhätten. Sie benötigen ihn, um am Leben zu bleiben. Auch in der heutigen Predigt soll es um einen Schutzanzug gehen, nicht um irgendeinen Anzug, den wir irgendwie für die Arbeit brauchen, sondern um einen Anzug, den wir als Christen benötigen, damit wir am Leben bleiben. Wir als Gemeinde haben ja die Epheserreihe, also die Predigtreihe im Epheserbrief, und da machen wir auch heute weiter. Bevor wir aber in den Text einsteigen, möchte ich einen kurzen Rückblick geben, wo wir uns im Epheserbrief befinden oder was ein Epheserbrief ausmacht, bevor wir dann in den heutigen Text einsteigen. Ich möchte uns auch ermutigen, dass wir wirklich unsere Bibeln aufschlagen, dass wir mitlesen, wir werden heute ein bisschen mehr lesen, dass wir mitdenken, dass wir einfach mit in das Wort gehen, weil das Wort uns heute was zu sagen hat. Einfach so vorab. In den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes macht uns die Schrift deutlich, wer wir, du und ich als Menschen, wer wir ohne Christus sind, dass wir ohne Jesus Christus keinen Anteil haben irgendwie an der Gegenwart, an der Herrlichkeit Gottes. Wir haben keinen Anteil an der wunderbaren Beziehung, die mit Gott möglich ist. Das haben wir nicht. Unsere Identität ist, dass wir keine Kinder Gottes sind. Wir sind verloren. Wir sind geradewegs auf dem Weg in die Hölle. Für uns gibt es keine Rettung ohne Jesus Christus. Aber dabei bleibt es nicht. Die Schrift macht uns deutlich, dass durch den Kreuzestod Jesu Christi, durch seine Gnade, es Rettung gibt. Wir dürfen durch die Gnade Jesu Christi, und wenn wir es im Glauben annehmen durften, dass wir Kinder Gottes, dürfen wir Kinder Gottes uns nun nennen. Unsere Identität wurde verwandelt. Wir sind nicht mehr irgendwie Sünder, die auf dem Weg in die Hölle sind. Nein, wir sind nun erlöste Kinder Gottes durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Identität. Das ist das, was Paulus in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes so unglaublich und so wunderbar deutlich macht. Unsere Identität in Jesus Christus, oder besser gesagt, liegt in Jesus Christus. Lass uns Epheser 1, die Verse 12 bis 14 einmal lesen, Epheser 1, die Verse 12 bis 14. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt worden mit dem Geist Gottes. Wir sind Kinder des allmächtigen Gottes. Das ist das, was wir in den ersten drei Kapiteln lesen, was wir in der Predigtreihe einfach auch so wunderbar schon gehört haben. Das ist die Basis für alles Weitere, was folgt. Weil in Kapitel 4 beginnt Paulus mit den Worten, ich ermahne euch nun, Vers 1, 4 Vers 1, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ab Kapitel 4 geht es ganz konkret darum, wie du und ich, die wir im Glauben einfach die Erlösung annehmen durften, wie wir nun wandeln sollen, wie unser Leben ganz alltäglich, ganz praktisch auszusehen haben sollte. Und das nicht aus einem Gesetz, aus einem Zwang heraus, sondern herausgelöst aus den ersten drei Kapiteln, aus dem Verständnis heraus, wer wir ohne Christus waren und nun in Christus sind. Daraus resultieren die Kapitel 4 bis 6, unser Wandel in Jesus Christus. Und da befinden wir uns auch im sechsten Kapitel. Der heutige Predigtabschnittstext ist also Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Ich möchte einmal, dass wir gemeinsam diesen Text lesen. Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Im Übrigen, Brüder, damit sind die Schwestern genauso mit eingeschlossen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch oder Brustpanzer der Gerechtigkeit und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen, in dem Geist und hierzu wachend, in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für das ich Eingesandter bin in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Wie ist dieser Abschnittstext nun im Epheserbrief zu verstehen? Ich hatte am Anfang auch irgendwie den Gedanken, dass es irgendwie wie so ein neues Thema ist, was Paulus hier nun anfängt, was er zum Ende nochmal irgendwie behandeln möchte. Aber ich bin davon überzeugt, dass es nicht so ist, dass es nicht irgendwie einfach ein neues Thema ist, was er jetzt hier rausnimmt, was wir jetzt irgendwie gesondert vom Epheserbrief heute uns anhören werden, sondern es macht Sinn, es im gesamten Brief zu sehen. Der Vers 10 beginnt mit den Worten, im Übrigen, bei einigen wird auch zuletzt stehen. Die nachfolgenden Verse, also dieser Abschnitt, bezieht sich auf das gesamte davor, ab Kapitel 4 bis hierhin. Es umschließt unseren Wandel als Kinder Gottes und beinhaltet den Gedanken, wie wir in diesem Wandel im ganz alltäglichen Leben bestehen können. Wie wir bestehen können gegen die Listen des Teufels. Paulus erklärt, die ihr Überschriften in der Bibel habt, bei euch wird das wahrscheinlich so stehen, Paulus erläutert hier die sogenannte Waffenrüstung Gottes. Die Waffenrüstung Gottes. Mir ist sehr bewusst, dass diese Predigt heute an sich dem Text einfach nicht gerecht wird, weil einfach so viel drin steckt. Wir könnten über jeden einzelnen Punkt eine eigene Predigt machen, aber ich möchte, oder mein Wunsch, mein Gebet ist es, dass wir einfach ein wenig mehr verstehen, wie wichtig diese Waffenrüstung für jeden von uns doch ist. Dass wir ein wenig mehr verstehen, was diese Waffenrüstung bedeutet und wie essentiell für sie uns ist. Hast du aber, oder möchtest du mehr irgendwie oder tiefer einsteigen, kann ich dir eine gute Predigtreihe von Dr. Wolfgang Nestvogel empfehlen, wo er jeden einzelnen Rüstungsgegenstand nimmt und daraus eine eigene Predigt macht. Ist sehr, sehr gut, lohnt sich zu hören. Kann ich nur weiter empfehlen. Den Abschnitt von heute kann man so in zwei groben Bereichen einteilen. Das sind einmal die Verse 10 bis 13 und die Verse 14 bis 20. In den Versen 10 bis 13 erläutert Paulus im Groben, wer unser Feind ist und wie wir gegen diesen Feind bestehen können. In den Versen 14 bis 20 zoomt er dann so, kann man sagen, rein und zeigt, wie wir ganz konkret bestehen können, wie dieses Bestehen nun auszusehen hat. Verse 10 bis 13. Paulus spricht hier, wie in den vorgegangenen Versen, keine spezielle Gruppe von Menschen an. Nicht irgendwie speziell an die Männer, an die Frauen, an Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bezogen, sondern Paulus beginnt den Abschnitt mit: Im Übrigen, Brüdern, wie gesagt, auch Schwestern mit eingeschlossen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Damit sind wir alle, du, der du ein Kind Gottes bist, der die Erlösung im Glauben annehmen durfte, damit bist du heute gemeint. Also was der Text uns heute zu sagen hat, betrifft ganz, ganz persönlich dich und mich. Nicht irgendwelche Prediger allein, nicht irgendwelche Missionare, Theologen, Älteste. Nein, du, der du ein Kind Gottes bist, der Text hat dir heute was zu sagen. So möchte ich uns ermutigen, mitzuhören, mitzulesen, mitzudenken, mitzubeten während der Predigt, dass wir einfach verstehen, was der Herr uns hier mitgeben möchte. Paulus macht deutlich, dass wir nicht auf unsere Macht bauen sollen. Weil wir werden gleich mehr verstehen, warum das so ist. Er sagt ganz klar, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Unsere menschliche Kraft hat hier keinen Raum. Unsere menschliche Kraft ist einfach zu gering. Ich kann mental und geistig vielleicht wirklich stark sein, weiter sein als viele andere. Aber der Feind, der uns gleich vorgestellt wird, ist einfach viel, viel mächtiger. Es nützt nichts. Meine menschliche Kraft hat hier keinen Platz. Gott soll unsere Macht sein. Gott soll unsere Stärke sein. Interessant ist, dass Paulus hier sagt, und in der Macht seiner Stärke. Was bedeutet das? Warum sagt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke? Was ist denn die Macht seiner Stärke? Sprich, die Macht Gottes Stärke. Lass uns mal Epheser 1, die Verse 19 und 20 aufschlagen. Epheser 1, die Verse 19 und 20. Und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Die Macht seiner Stärke, die Macht Gottes liegt darin, dass er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Für uns Menschen, unsere menschliche Macht endet immer beim Tod. Der Tod wird uns immer besiegen. Bei Gott ist das nicht der Fall. Er hat Jesus aus den Toten auferweckt. Und das ist die Macht seiner Stärke. Und in dieser Stärke sollen wir gewurzelt sein. Das ist, worauf wir bauen sollen. Weil er einfach über allem steht. Das ist das, was Paulus Vers 10 einfach uns so mitgibt. Was das Wort Gottes uns deutlich macht. Und warum, werden wir gleich noch genauer sehen. In Vers 11 lesen wir das erste Mal dann davon, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die Betonung liegt ganz stark darauf, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen sollen. Es reicht nicht, dass wir nur einen Teil dessen anziehen. Denken wir daran, so ein Arbeiter in Fukushima, was nützt ihm das, wenn er das komplett alles anhat, aber die Handschuhe vergessen hat? Was nützt ihm das? Gar nichts, weil allein das reicht schon, dass er einfach die Folgen dessen zu tragen hat, was diese Strahlung einfach mit ihm anrichten wird. Alles wird benötigt. Und warum das so ist, das erklärt Paulus im weiteren Vers, weil unser Gegenüber der Teufel ist. In 11b, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. In Vers 12 wird unser Gegenüber, unser Feind genauer erklärt. Das sind einfach die dunklen Mächte, die uns gegenüberstehen. Unser Feind ist nicht einfach ein Mensch aus Fleisch und Blut. Nein, es sind dunkle Mächte. Es ist etwas, was wir nicht um uns herum so direkt sehen. Es ist ein geistlicher Kampf, der um uns tobt. Das ist der Feind, dem wir gegenüberstehen. Und hier wird wieder deutlich, warum Paulus den Abschnitt mit Vers 10 beginnt, dass wir in Gott stark sein sollen. Weil unser Feind einfach eine Nummer zu groß für uns ist. Natürlich haben wir menschliche Feinde, keine Frage, die uns auch irgendwie viel anhaben können, unser Leben in dem Sinne nehmen können. Aber hier ist es nochmal eine andere Hausnummer. Hier sind geistliche Mächte, die uns gegenüberstehen. Und deswegen macht Paulus das wie so ein Buchdeckel, Vers 11 und Vers 13, wo er auffordert, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. Und dazwischen erklärt er unseren Feind. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen alles. Wir brauchen die gesamte Waffenrüstung Gottes. Es heißt aber auch nicht, weil jetzt unser Feind der Teufel ist, dass wir ganz konkret gegen den Teufel irgendwie zu kämpfen haben. In dem Sinne, in dem Gedanken von, dass wir Exorzismus, sowas wie Dämonenaustreibung praktizieren sollen. Oder dass wir, sowas gibt es heutzutage auch, dass man irgendwie Räume reinbetet. Dass da Menschen kommen und für einen gewissen Raum betet, dass die dunklen Mächte aus diesem Raum verschwinden. Diese Aufforderung haben wir in der Schrift nicht, dass wir ganz konkret gegen den Teufel nun irgendwie vorgehen sollen. Wo wir uns rüsten sollen, ist 11 Vers B, gegen die Listen des Teufels. Der Teufel ist listig. Der Teufel ist listig. Und dagegen sollen wir uns rüsten. Wie diese List im Konkreten aussehen kann, werden wir gleich noch genauer betrachten. Wann sollen wir diese Rüstung tragen? Vers 13 lesen wir, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen habt. Damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen habt. Ist dieser Tag einmal im Jahr? Gibt es einen gewissen Moment, wo vielleicht diese List des Teufels uns packt? Ich kann aus meinem Leben zumindest sagen, dass jeder Tag das Potenzial hat, ein böser Tag zu sein. Dass jeder Tag einfach die Möglichkeit hat, dass der Teufel mich angreift mit irgendwelchen Listen, mit irgendwelchen Zweifeln und so weiter. In Kapitel 5 schreibt Paulus nämlich noch, Kapitel 5, 15 und 16, gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Denn die Tage sind böse. Jeder Tag hat das Potenzial, ein böser Tag zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir die ganze Waffenrüstung tagtäglich benötigen. Wir brauchen sie tagtäglich. Es nützt nichts, wenn eine Arbeiter in Fukushima ohne Handschuhe irgendwie da reinläuft und auf einmal checkt, oh, er hat die Handschuhe vergessen und versucht sie dann im Nachhinein anzuziehen. Da ist es zu spät. Die Strahlung hat ihn schon getroffen. Er wird Folgen davon tragen. Und so ist es für uns. Wir brauchen die ganze Waffenrüstung immer, weil wir nicht wissen, wann ist genau dieser böse Tag? Wann kommt ein Angriff des Teufels? Deswegen brauchen wir die ganze Waffenrüstung jeden Tag. Es gibt keinen Urlaub davon. Christsein ist keine Sache von Sonntagmorgens und dann von Montag bis Samstag war es das. Nein, Christsein ist ein Leben und wir brauchen. Da gibt es keinen Urlaub von. Jeden Tag aufs Neue benötigen diese Waffenrüstung Gottes. Das ist das, was wir in den Versen 10 bis 13, was uns die Schrift deutlich macht. Dass wir die Waffenrüstung brauchen und warum wir sie brauchen, weil uns deutlich gemacht wird, wer unser Feind ist, wer uns gegenüber steht. Aber dass unsere Kraft in Gott liegt, weil er einfach stärker ist. In Vers 14 oder ab Vers 14 geht es nun ganz konkret darum, wie oder womit wir uns rüsten sollen. Die Schrift beginnt mit dem ersten in Vers 14. Steht nun eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Wenn wir jetzt, du kannst das Bild einmal einblenden. Genau, ich habe jetzt einfach mal so ein Ritter. Und dann einfach verschiedene Rüstungsteile mit den Versen. Könnt ihr euch so ein bisschen dran orientieren, wenn ich nicht immer die Verse sage, wo wir uns gerade befinden. Wenn wir an so einen Ritter denken, da hat er so einen Gürtel an. Der Gürtel war dafür da, dass das Obergewand, was so ein Soldat anhatte, festgebunden wird. Dass es nicht einfach rumgeflattert ist, sondern dass es fest ist. Das war zur damaligen Zeit, hatte der Gürtel eine dieser Funktionen. Dieser Gürtel hat dem Soldaten eine gewisse Stabilität und Sicherheit verliehen. Dass er sich, wie gesagt, nicht verfängt, sondern er konnte einfach ganz sicher stehen. Er war jederzeit bereit, loszugehen, loszumarschieren, wenn es soweit war. Genau in diesem Denken schreibt Paulus nun, dass wir uns mit dem Gürtel der Wahrheit umgürten sollen. Unsere Lenden sollen umgürtet sein mit der Wahrheit. Die Frage ist, wer oder was ist die Wahrheit? Womit sollen wir uns umgürten? Epheser 4, 21. Epheser 4, 21. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit, in dem Jesus ist. Jesus ist die Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6, kennen wahrscheinlich so gut wie alle, sagt Jesus selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit, mit der wir uns umgürten sollen. Und Epheser 1, Vers 13, haben wir gerade schon mal gelesen, Epheser 1, Vers 13, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. In Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus auch nochmal, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Also haben wir die Aufforderung, dass wir uns mit dem Gürtel der Wahrheit umgürten sollen und das ist Jesus Christus und sein Wort und das Wort, das ist die Bibel. Das ist das, womit wir uns umgürteln sollen. Warum vergleicht Paulus aber die Lenden, also die Hüfte, mit der Wahrheit? Warum nimmt er nicht die Wahrheit und die Schuhe oder den Brustpanzer? Warum nimmt er die Lenden? Es ist doch sozusagen wie die Basis, zu wissen, dass was gleich alles folgt, die Wahrheit ist, gibt uns Stabilität und gibt uns Sicherheit. Zu wissen, dass wir nicht einer Lüge nachfolgen, sondern dass wir der Wahrheit nachfolgen. Vielen Dank, Steffen, für deine Teenie-Botschaft. Passt sehr gut. Das ist die Ausgangslage. Wie bei dem Soldaten, der als Ausgangslage sein Obergewand gürten musste, damit er bereit war. So ist es für uns, dass wir unsere Lenden, unsere Hüften mit Jesus Christus und seinem Wort umgürten, festbinden sollen. Wie könnte in dem Fall aber so eine List des Teufels ganz konkret aussehen? Wenn wir halt, wie sollen wir uns mit der Wahrheit umgürten? Wie kann dann so eine Lüge aussehen? Der Gegensatz von Wahrheit ist ja dann die Lüge. In Epheser 2, Vers 2 oder ab Vers 2 wird etwas deutlich. Können wir auch gerne aufschlagen, Epheser 2. Ich fange ab Vers 1 zu lesen, bis 3. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelte, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Eine Lüge ist, die uns heutzutage ganz, ganz stark eingesetzt wird, ist, lebe nach deinen Begierden, lebe nach deinem Fleisch. Das, was du möchtest, das ist der absolute Maßstab. Es geht nicht darum, was Gott möchte. Es geht nicht darum, wie es dem Nächsten neben dir geht. Es geht einfach nur um dich. Lebe nach dem, wie du es einfach möchtest. Das ist eine Lüge. Eine Lüge, nicht Gott zu glauben, was er gesagt hat. Denken wir an die ersten Seiten der Bibel, an Adam und Eva. Sie hatten in dem Moment den Gürtel der Wahrheit nicht an und haben der Schlange, den Teufel, doch mehr geglaubt. Und das Verführerische daran ist, dass es erstmal irgendwie sich gut anfühlt. Das Problem ist aber nur, dass die Sünde im Endeffekt immer knechtet und Tod oder Verderben bringt. Die Sünde macht nicht frei. Der Teufel wird als der Vater der Lügner bezeichnet in Johannes 8, Vers 44. Der Teufel will nicht, dass es uns gut geht. Er will, dass wir in der Sünde, in der Lüge leben. Und das wird uns im Endeffekt zu Fall bringen. Ich sage, denken wir an den Soldaten, er hat den Gürtel nicht an und es kommt ein Ernstfall. Und er versucht loszulaufen. Und er kommt dieser Situation, wo er irgendwie nicht sich frei bewegen kann, weil er diesen Gürtel einfach nicht anhat. So kann er sich nicht frei bewegen und wird eventuell, oder sehr wahrscheinlich, schwere Folgen deswegen davon tragen. Er meint, er brauchte ihn nicht. Aber im Ernstfall wird er merken, dass er ihn doch hätte anhaben sollen. Und so ist es, wie gesagt, mit dem Wort Gottes. Der Teufel ist, der uns etwas verspricht, was uns aber nicht die Freiheit gibt. In Johannes 8, 31 und 32 sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist das, was uns frei macht. Also lasst uns den Gürtel der Wahrheit anlegen. Lasst uns an Jesus Christus binden und an sein Wort, weil dadurch werden wir frei sein. Als zweiten Punkt nimmt Paulus, oder sagt uns die Schrift, wir sollen den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Wenn wir so an den Brustpanzer überlegen dann, oder denken, dann schützt er ja so, wie gesagt, den Brustbereich, den Bauchbereich. Und daran denkt Paulus und sagt, das soll die Gerechtigkeit sein, mit der wir uns kleiden sollen. Die Frage ist nur, welche Gerechtigkeit meint er? Soll ich als Mensch gerecht leben? Also soll ich einfach ja, ein gerechter Mensch sein, der immer die Wahrheit sagt und so weiter? Ist das, was Paulus hier meint? Nein. Natürlich sollen wir gerecht leben an sich, dass wir einfach ein wahrhaftiges Leben führen, nicht in Sünde. Aber worum es hier geht, ist die sogenannte, es gibt diesen Ausdruck, juristische Gerechtigkeit. Der Gedanke ist dahinter, wie kann ich als Mensch vor Gott bestehen? Eine juristische Gerechtigkeit. Ich als Mensch kann nicht vor Gott durch meine Taten, durch das, wie ich lebe, vor Gott bestehen. Meine Gerechtigkeit ist oder wird mir in Jesus Christus gegeben. Es ist eine fremde Gerechtigkeit, die mir zugesprochen wird. In Epheser 4 schreibt Paulus in Vers 24: Und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. In 2. Korinther 5, 21 wird es auch nochmal sehr deutlich: Den, der die Sünde nicht kannte, und das ist Jesus Christus, hat er für uns, das hat der Vater, hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. In ihm, in Jesus Christus liegt allein unsere Gerechtigkeit. Wir sollen uns mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, oder wir sollen den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Das heißt, wir sollen Christus anziehen. Unsere Gerechtigkeit liegt allein in Jesus Christus, ist gewurzelt in dem Kreuzestod Jesu Christi. Nicht aus mir heraus, nicht dadurch das, was ich tue, sondern was Christus getan hat. Das ist meine Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt an den Panzer beim Soldaten denken, wie gesagt, schützt ja so den Brust- und Bauchbereich. Wenn man es jetzt so versucht, die Parallele zu ziehen, kann man sagen, es schützt irgendwie so die inneren Empfindungen. Also schützt halt so die inneren Organe. Man kann sagen, irgendwie es schützt für uns geistlich gesehen unsere inneren Empfindungen. Also wie könnte so eine List des Teufels aussehen, indem er Verwirrung, Entmutigung, ja sogar Anklage in unseren Köpfen irgendwie gibt, in unser Herz. Also plötzlich kommen diese Gedanken einfach hoch. Bin ich denn gut genug für den Himmel? Komme ich in den Himmel? Habe ich gut genug gelebt? Habe ich gut genug getan? Habe ich oft genug in der Bibel gelesen und gebetet? Habe ich den Menschen, war ich immer lieb und nett? Plötzlich kommt so ein Zweifel. Bin ich gut genug? Und da haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, der sagt, nein, nicht aufgrund meines Tuns komme ich in den Himmel, sondern aufgrund der Gerechtigkeit, die in Jesus Christus liegt. Das ist der Grund, warum ich in den Himmel komme. Und so kann ich diese Listen des Teufels, diesen Angriff abwehren mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, gewurzelt in Jesus Christus. Als drittes lesen wir von den Schuhen des Evangeliums und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. In den Versen 11, 13 und 14 lesen wir von solchen Wörtern wie, damit ihr zu bestehen vermögt, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen, dass ihr zu stehen vermögt, steht nun eure Lenden umgürtet. Das ist, wir sollen einen festen Stand haben als Kinder Gottes, als Erlöste in unserem alltäglichen Leben. Wir sollen fest stehen. Und unser Stand, worauf wir stehen, ist ein Evangelium des Friedens. Es ist ein Evangelium des Friedens. Wir finden Ruhe und Frieden in Jesus Christus. In Epheser 2 lesen wir ab Vers 14: Denn er, Jesus Christus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hat, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zum neuen Menschen schüfe, die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte, durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Wir haben ein Evangelium des Friedens. Und haben wir im Herzen nicht diesen Frieden, der in Christus gewurzelt ist, in Gott gewurzelt ist, so werden wir manchmal über spitze Steine laufen. In unserem Leben, da kommen Situationen, wie so kleine spitze Steine. Und sie werden wehtun. Und im schlimmsten Fall werden sie uns sogar zum Stehenbleiben zwingen, weil wir das falsche Schuhwerk anhaben, weil wir nicht den Frieden mit Gott haben. Paulus fasst das in Römer 5, Vers 1, braucht ihr jetzt nicht unbedingt aufschlagen, 5, Vers 1 wunderbar zusammen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, Brustpanzer der Gerechtigkeit, gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte dazu kurz eine Geschichte erzählen. Der eine oder andere hat es vielleicht selber gesehen, vor, ich weiß nicht, mittlerweile glaube ich ein paar Wochen, hat die IS ein Video ins Internet gestellt, wo Christen an einem Strand hingerichtet wurden. Vor ein paar Tagen, genau dieses Video war gerichtet mit dem Titel An die Nation des Kreuzes. Also an die Christen, an die Nation des Kreuzes. Ich glaube, jetzt vor 4 Tagen habe ich ein Video gesehen, was als Antwort gilt auf dieses Video von der IS, was von Christen ins Internet gestellt wurde, als eine Antwort darauf. Und es hat mich sehr bewegt. Erstmal dachte ich, okay, kommen da jetzt irgendwie so Verse mit, irgendwie, dass der Herr unser Rächer sein wird, er wird euch alle vernichten. Wenn wir so in die Offenbarung gucken, wie die Märtyrer den Herrn noch anrufen und auch bittet, wann wirst du uns rächen? Und er sagt, ich werde euch rächen. Dachte ich, okay, kommt so ein Video. Als ich mir angeguckt habe, hat es mein Herz doch irgendwie berührt, weil es ein Evangelium des Friedens war, was sie dort ganz bewusst an die IS gerichtet haben. Sie haben ihnen das Evangelium erzählt und haben gesagt, dass es auch für sie Rettung gibt am Kreuz von Jesus Christus. Dass ihre blutrote Weste, sprich wortwörtlich, dass sie reingewaschen kann werden im Namen Jesu Christi. Das hat mich so bewegt und selbst in dem Artikel, die es verfasst haben, meinten, was für zwei Gegensätze das doch sind. Ein Video, wo Christen hingerichtet werden und die Antwort von den Christen nicht mit Hass oder mit Wut, sondern mit Frieden, mit Liebe. Weil wir ein Evangelium des Friedens haben, was in Christus gewurzelt ist. Und das ist das, worauf wir stehen sollen. Der eine oder andere wird sich vielleicht gewundert haben, je nach Übersetzung wird bei diesem Abschnitt gerade der Vers in einer Art so lauten und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangelium des Friedens zu verkündigen. Ist halt nicht in jeder Übersetzung so, aber trotzdem ist es natürlich die Wahrheit. Wir sollen das Evangelium des Friedens verkündigen. Das, was wir erlebt haben, diesen Frieden, den wir in unseren Herzen erfahren haben, den sollen wir rausbringen. Das soll unsere Bereitschaft sein. Und diese Bereitschaft sollen wir haben, ganz alltäglich, da, wo wir uns befinden. Als vierten Punkt oder als vierten Rüstungsgegenstand erwähnt Paulus das Schild des Glaubens. Eigentlich ist es mehr ein Langschild des Glaubens, wenn man das sprichwörtlich oder wortwörtlich nimmt. Es ist nicht irgendwie so ein kleines, mickriges Schild, wo sich so ein Dart hinter versteckt hat. Es war wirklich ein Langschild. Er hatte die Möglichkeit, wenn die gegnerischen Pfeile ankamen, sich gut dahinter zu verstecken und somit dass er einfach nicht von den Pfeilen getroffen wird. Und damit vergleicht Paulus unseren Glauben. Hier geht es aber nicht um den errettenden Glauben, wie ich ein Kind Gottes werde, sondern hier geht es um unseren alltäglichen Glauben, da wo wir uns einfach befinden. Sei es zu Hause, auf der Arbeit, in der Uni, egal wo wir sind. Unser alltäglicher Glaube, der immer wieder auf den Prüfstand doch gestellt wird. Was ist denn unser Fundament des Glaubens in unserem Alltag? Das sind doch die Verheißungen Gottes in seinem Wort. Zu wissen, dass was er in seinem Wort sagt, die Wahrheit ist. Den Gürtel der Wahrheit anhaben. Dass wir wissen, dass wenn irgendwelche Zweifel kommen, ich einfach den Schild des Glaubens gegenhalten kann, wo einfach diese Versuchung abprallen, indem ich sage, nein, ich glaube dem Wort Gottes. Ich berufe mich auf das Wort Gottes, weil es doch die Wahrheit ist. Weil es die Wahrheit ist. Es ist die Basis, wie gesagt, das Wort Gottes, die Wahrheit, der Gürtel, die Basis, das wir benötigen. Also wenn beispielsweise so ein Pfeil ankommt, wie mir passiert etwas, wo ich sage, irgendwie Gott meint es nicht gut mit mir. Irgendwas ist es, der will mir doch bestimmt irgendwas auswischen. Und dann denken wir, also ich muss immer wieder an Römer 8, 28 denken, dass alles denen zum Besten dient, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist eine Verheißung Gottes, dass mir als sein Kind, der ich unter der Hand des Höchsten stehe, dass mir nichts passiert, was nicht Gott sieht und was nicht im Endeffekt zum Guten für mich ausschlagen wird. Vielleicht nicht hier auf der Erde, das kann sein. Aber im Endeffekt wird es niemals schlecht für mich sein. Und so berufe ich mich darauf zu sagen, okay Herr, irgendeinen Sinn hat es. Ich glaube daran, dass es nicht von ungefähr ist. Oder kommen Zweifel, ob mir eine Sünde nicht vergeben wurde. Eine Sünde, mit der ich immer und immer wieder einfach Probleme habe. Wo ich aber auch immer und immer wieder ernstlich vor Gott komme und sage, Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir. Da kommt dieser Zweifel, ist der Herr denn wirklich so gnädig? Kann er mir denn vergeben? Bin ich oder ist das Maß langsam voll? Und so denke ich so nehme ich das Wort, schlage 1. Johannes 1, Vers 9 zum Beispiel auf, steht einfach, dass wenn wir einfach unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich berufe mich auf sein Wort und kann sagen, danke Herr, dass du mir vergeben hast. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil du so treu bist. Weil du es in deinem Wort sagst. Es gibt noch viele, viele andere Verheißungen, viele, viele andere Beispiele könnte man hier nehmen. Aber das ist das Fundament unseres Glaubens, zu wissen, dass das Wort Gottes doch die Wahrheit ist. Und dass ich mich darauf berufe, wenn diese Anfechtungen kommen und ich mit meinem Glauben mich dagegen stelle und sage nein. Und die Pfeile werden abprallen und werden uns nicht treffen, weil mein Glaube mich schützt. Mein Glaube in Jesus Christus. Als 5. lesen wir von dem Helm des Heils. Wenn man so einen Soldaten in einer Schlacht denken, so ist doch der Kopf irgendwie das, was irgendwie am ehesten getroffen werden kann. Gerade wenn man so ein Langschild hat, wo man den Körper gut hinter verstecken kann. Beim Kopf ist es meistens ja irgendwie nicht so sinnvoll. Man muss ja sehen, wo der Gegner ist, wo was herkommt. Das heißt, irgendwie ist der Kopf doch sehr, sehr, empfindlich, beziehungsweise ja, schnell angreifbar. Und in der Regel ist, sobald der Kopf getroffen wird, war es das. Wenn er vernünftig getroffen wird, ist das Leben zu Ende. Und wir sollen den Helm des Heils ergreifen. Wenn wir den Helm des Heils aufhaben, so wissen wir, dass selbst wenn unser Leben auf Erden zu Ende geht, mein Heil fest in Jesus Christus verankert ist. Selbst der Tod kann mir doch nichts mehr anhaben, weil mein Heil in Jesus Christus liegt. Es ist die sogenannte Heilsgewissheit. Ich weiß, dass ich einmal beim Herrn sein werde, dass der Tod, ja, mein Leib ist vorbei, aber das Leben geht weiter nach diesem Leben hier auf dieser Erde. Und wenn ich einfach den Helm des Heils anhabe, wenn ich diese Heilsgewissheit habe, so kann ich doch mit erhobenen Hauptes durch meinen Alltag gehen. Kann ich da leben, wo der Herr mich hingestellt hat, weil ich weiß, dass einfach nichts und niemand mich kann trennen von der Liebe des Herrn. Mein Heil ist verankert in Jesus Christus. Er wird mich bewahren bis auf den Tag meiner Erlösung, bis ich bei ihm sein werde. Mein Heil liegt in seiner Hand. Es kann mir nicht genommen werden. Den Helm des Heils anhaben. Auch hier, wenn wieder die Zweifel kommen, berufen wir uns darauf, gerade bei der Heilsgewissheit zu sagen, okay, ich glaube, dass das die Wahrheit ist, dass ich errettet bin durch die Gerechtigkeit in Jesus Christus, durch seine Gerechtigkeit. Und so kann ich die Heilsgewissheit haben, dass mein Heil ganz fest liegt in den Händen Jesu Christi. Als letzten Punkt der Waffenrüstung schreibt Paulus, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Interessant ist, dass das die einzige Offensivwaffe ist, die wir hier finden. Es ist eine Waffe, die uns mitgegeben wird. Aber nicht eine Waffe, wie wir einen Nächsten verletzen können, indem wir irgendwie eine Pistole oder wirklich ein Schwert uns besorgen. Nein, es ist das Wort Gottes, was wir hier lesen. Das Wort Gottes ist die Waffe. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzen. Das Wort Gottes geht an die Substanz. Das Wort Gottes schneidet Dinge, die ein normales Schwert, eine normale Waffe nicht trennen kann. Es geht ins Innerste, es geht an den Geist, es geht an die Seele. Das ist das Wort Gottes. In Matthäus 4 lesen wir, dass Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste getrieben wird. Da kommt der Teufel dazu und versucht Jesus. Hat so ein paar ganz interessante Listen. Aber wie reagiert Jesus? Jesus sagt immer, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Jesus beruft sich auf das Wort Gottes. Er zitiert die ganze Zeit aus dem 5. Buch Mose. Er zitiert aus dem 5. Buch Mose. Und es ist nicht so, dass die Listen des Teufels die ganze Zeit nur abprallen, sondern durch das Wort kann er den Teufel in die Flucht schlagen. Der Teufel verschwindet danach. Er wird in die Flucht geschlagen. Das Wort Gottes ist eine Waffe, wie wir den Teufel vertreiben können. Und wenn Jesus sich schon auf das Wort Gottes berufen hat, Jesus Christus höchstpersönlich, wie viel mehr sollten wir, die wir seine Kinder sind, die wir nicht perfekt sind, so wie Jesus es war, sollten wir fest sein in dem Wort Gottes, damit, wenn diese List kommt, wir mit dem Wort antworten können, wir den Teufel, die Versuchung einfach in die Flucht schlagen können, indem wir das Wort Gottes zitieren. Lass uns das Wort Gottes versuchen, irgendwie auswendig zu lernen. Einzelne Verse. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten einfach viel lesen. Lieder können auch dazu beitragen. Lieder, die auf die Bibel gegründet sind. Einfach, dass wir, sobald diese List kommt, dass wir mit dem Wort dagegen kämpfen oder einfach diese Versuchung in die Flucht schlagen. Die Frage, die sich mir nun stellt, ist, wie ziehe ich denn diese Rüstung nun ganz komplett an? Das habe ich ja bis jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Wie ziehe ich sie denn an? Zum Ersten ist es, die Rüstung ist an sich schon komplett da. Ist nicht so, dass sie erst irgendwie bereitgestellt werden muss. Die Rüstung ist da. Der Herr hat sie uns schon gegeben. Wir müssen sie also nur noch täglich anziehen. Wie? Und das ist das Schöne irgendwie am Epheserbrief. Wenn wir den Epheserbrief durchgehen, wird eines ganz, ganz stark deutlich. Immer dieser Gedanke, was wir in ihm, sprich in Jesus Christus sind. Ich möchte echt mal herausfordern, den Epheserbrief zu nehmen und einfach mal an diese kleinen Wörter oder an diese Sätze von in ihm, in Christus, in dem, also alles, was da vorkommt, mal rauszuschreiben. Und wir werden merken, wie oft es vorkommt. Und es macht eines deutlich. Wir ziehen die ganze Waffenrüstung Gottes an, wenn wir in Jesus Christus sind. Jesus Christus ist unsere Waffenrüstung. Aber wie können wir weiter drin wachsen? Das beinhaltet natürlich, dass wir das Wort Gottes einfach lesen, dass wir studieren, dass wir einfach ins Gebet gehen und den Herrn bitten, zu zeigen, wo wir einfach Mangel haben. Nehmen wir als Beispiel den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn es dir das nicht sagt, wenn dir der Ausdruck gerechtfertigt aus Glauben oder Rechtfertigung aus Glauben nicht wirklich etwas sagt, so glaube ich, hast du den Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht an. Und dann möchte ich dich herausfordern, Römer 1 bis 8 zu lesen, wo die Schrift uns ganz, ganz deutlich macht, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Und das ist, wie wir die Rüstung anziehen können, uns mit den einzelnen Punkten beschäftigen. Und die finden wir alle in seinem Wort. Der Herr hat uns sein Wort hinterlassen. Also lasst uns in seinem Wort lesen, sein Wort studieren. Wir brauchen keine merkwürdigen Rituale oder keine Gesetze, um irgendwie tagtäglich gegen diese Listen des Teufels bestehen zu können. Wir brauchen allein Jesus Christus. Und den lernen wir in seinem Wort kennen. Wenn wir jetzt an die Rüstung denken, nehmen wir den Gürtel der Wahrheit. Wie wir gehört haben, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also Jesus ist die Wahrheit. Brustpanzer der Gerechtigkeit. In Jesus ist meine Gerechtigkeit. Haben wir in 2. Korinther 5 auch gelesen. Dann beschut mit dem Evangelium des Friedens. Jesus ist mein Friede geworden, den ich verkündige. Langschild des Glaubens. Mein Glaube ist in Jesus Christus gewurzelt. Der Helm des Heils, mein Heil. Liegt in Jesu Christi Händen, ist in Jesus Christus. Und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Denken wir an Johannes 1. Also die ganze Rüstung anzuziehen, heißt es einfach, in Christus mehr und mehr gewurzelt zu sein. Für viele würde irgendwie die Waffenrüstung hier aufhören, sehr wahrscheinlich. Aber im genaueren Hinsehen sehen wir, dass Paulus nicht einfach hier aufhört, sondern dass die Verse 18 bis 20 noch dazukommen. Verse 18 bis 20 möchte ich Sie gerne nochmal lesen. Zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter bin, in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Hier spricht Paulus das Gebet an. Interessant ist, dass das Gebet nicht als ein weiterer Rüstungsgegenstand genommen wird, wie, weiß nicht, der Rucksack oder der Umhang oder was auch immer es da noch geben kann, vielleicht Handschuhe. Nein, das Gebet umschließt die gesamte Waffenrüstung. Das Gebet umschließt nicht nur die Waffenrüstung, sondern es umschließt ab Kapitel 4, also unseren täglichen Wandel. Das Gebet ist etwas, was uns hier deutlich gemacht wird, was unser täglicher Begleiter sein sollte, um bestehen zu können. Und welches Gebet? Das Gebet für alle Heiligen, also sehr allgemein gefasst, dass wir füreinander beten, für unsere Geschwister weltweit, dass wir einfach bestehen können, dass wir bestehen können. Aber nicht nur weltweit, sondern auch ganz speziell für Namen. Paulus bittet, dass auch für ihn gebetet wird, weil er in einer Situation ist, wo er einfach Fürbitte benötigt, damit er einfach bestehen kann. Also lasst uns füreinander beten, im Allgemeinen, und lasst uns, habt Namen in euren Gebetslisten, in euren Köpfen, für die ihr einfach immer wieder betet, dass der Herr einfach sie bewahrt, dass sie feststehen in der Waffenrüstung Gottes. Gebet ist so wichtig, liebe Geschwister, wir brauchen Gebet. Das ist das, was Paulus hier am Ende einfach uns nochmal so mitgibt. Nicht als ein spezieller Gegenstand, sondern es umschließt einfach alles, das Gebet füreinander. Zusammengefasst können wir sagen, wenn wir jetzt an den Arbeiter in Fukushima denken, so wird er täglich mit dieser Waffenrüstung arbeiten gehen, weil er weiß, was dort auf ihn wartet, wenn er sie nicht anhat. Und so ist es doch für uns, die wir Kinder Gottes sind, dass wir diese Waffenrüstung Gottes tagtäglich anhaben, dort, wo wir stehen, ob es in der Ehe ist als Mann, als Ehemann, ob du nur als Ehefrau, ob Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ganz persönlich, da wo wir stehen, benötigen wir die Waffenrüstung Gottes, weil die Listen des Teufels tagtäglich oder die Angriffe des Teufels tagtäglich auf uns hereinpreschen können. Und haben wir die Rüstung nicht an, so werden wir fallen, so werden sie uns treffen, weil wir nicht gewurzelt sind. So lass uns die Waffenrüstung im Gebet und im Glauben Tag für Tag aufs Neue anziehen, bevor wir aus dem Haus gehen, bevor wir den Tag starten, die Waffenrüstung Gottes anlegen, den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Langschild des Glaubens, das Evangelium des Friedens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Amen. Lasst uns aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben. Wer beten will, kann gerne beten.